Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Sing the Sorrow von AFI, Lessons to be Learned von Gabriella Chilmi und Self-Titled von Billy Talent. Ich zog Random Access Memories von Daft Punk, Throwing Copper von Life und The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars von David Bowie. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, sehr schön, dass ihr den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gefunden habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Willkommen zurück.
Ja, genau, willkommen zurück. Ja, schön, wenn ihr von damals noch dabei seid. Super, dass ihr uns treu geblieben seid. Wenn ihr neu dazu gekommen seid, auch sehr, sehr schön. Mhm. Ihr könnt ganz, ganz viele Folgen nachhören, wenn ihr mögt. Und ja, ich kündige schon mal an, also diese Folge wird lang.
Okay.
Ja, einfach geduldig bleiben. Und es ist ja tatsächlich, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder, wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, dann könnt ihr trotzdem die Kapitelmarken nutzen, weil Spotify ist, so weiß ich nicht, 5 Jahre nach allen anderen Podcast-Apps auch mal geschafft hat, Kapitelmarken zu unterstützen. Das heißt, wenn euch vielleicht ein Album so gar nicht interessiert, dann überspringt das halt. Das nehmen wir euch nicht übel. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht,
Markus. Nö, gar nicht. Ich bin ja jemand, der gerne alles hört, um halt irgendwie auch so eine Art Gesamtbild zu kriegen. Aber genau. Ich verstehe das auch. In heutiger Zeit gibt es so viel Content. Zieht euch das rein, was ihr wollt. Genau.
Genau. Oder es gibt ja auch die Menschen, die hier Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit hören, was ich auch immer so, wow,
okay. Ja, ja. Ich habe das aber auch schon mal gemacht bei YouTube und so doppelte Geschwindigkeit oder anderthalbfache Geschwindigkeit.
Ja, anderthalbfach kann ich mir auch noch vorstellen, ja. Aber alles darüber hinaus
irgendwann ist hört einfach, man sich an wie so ein Munchkin oder so. wenn ihr die noch kennt, genau. Ich weiß auch nicht.
Ja. Munchkin, genau. Nee, aber auch, was ich...
Ich höre dich jetzt nur...
Hörst du mich jetzt wieder besser?
Ja,
ich hatte hier Sorge, dass ein Kabel irgendwie eingeklemmt ist, deswegen musste ich das zur Seite halten.
Das ist zu vernachlässigen.
Ja, hier, sehr, sehr, sehr authentisch, ne? Wir produzieren alles selbst, genau. Wir sind hier nicht im schicken Radiostudio.
Ich dachte, du bist irgendwie gerade mit deinen Whiskyflaschen unterwegs, ne?
Ich weiß nicht, wovon du redest. Was für Whisky, das ist...
Du trinkst ja das Ganze hier schön. Hier.
Genau. Nein, genau. Nee, aber ja, Technik hier müssen wir alle selber machen. Nee, aber worauf, was wollte ich sagen? Kapitelmarken, ja. Ich finde Kapitelmarken halt wirklich nützlich, wenn man... so wirklich lange Podcasts hört, also wer sich kennt, du kennst vielleicht Methodisch Inkorrekt, das ist so ein Wissenschaftspodcast und die Folgen sind halt einfach manchmal so 3-4 Stunden lang und das höre ich ja nicht am Stück. Also das ist super interessant und das ist auch toll, aber das höre ich halt nicht am Stück, ne? Und wenn ich dann halt gerade nicht mehr weiß, so ja, okay, bei dem Thema war, ja, da habe ich schon irgendwie die ersten 5 Minuten gehört, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich höre das Kapitel besser nochmal vom Anfang. Dafür ist das halt praktisch.
Okay.
Ja, wie gesagt, also ihr habt, ich habe vorher kurz einen kurzen Einspieler geschnitten für dich als Info, Markus, ja. Die Leute wissen, was wir gezogen haben und es geht ans Ranken. Hattest du da Schwierigkeiten?
Ja, durchaus ein bisschen. Also es gab auf jeden Fall eine fette Überraschung, komme ich später natürlich dazu. Und ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich auch mit 3 und 2, sag ich mal. Also,
okay.
Ja. Aber ja. Wie war es bei dir?
Ich hatte massive Schwierigkeiten beim Ranking.
Verstehe ich.
Es ist ja so, also das sind ja, also du hast mir ja, also ich hab ja wirklich 3 Alben gezogen, die in ihren jeweiligen Genres als ziemliche Meilensteine gelten. Mhm. Und ich sag mal so, bei einem sehe ich das dezent anders und bei zweien muss ich mehr oder weniger auf ganzer Linie zustimmen.
Okay.
Und das hat es mir doch etwas schwierig gemacht und deswegen bin ich der Meinung, dass du anfangen solltest.
Okay, verstehe. Gut.
Was hast du auf der 3?
Willst du raten?
Was hast du nochmal? Du hast Billy Talent, AFI und Gabriela Chilmi, ne?
Genau.
Die Stimme vom Billy Talent, der heißt ähnlich wie der von Live, ist mir bei der Recherche aufgefallen.
Ja, richtig.
Wie heißt er? Nicht Kowalczyk, Kaczmarek?
Kowalewicz,
genau. Und die Stimme polarisiert halt sehr stark. Das heißt, wenn du die nicht magst, dann könnt's kippen. Aber nee, ich würde mal auf der 3 AFI.
Nein. Es ist Billy Talent. Okay. Also Billy Talent, also gleichnamiges Werk, Debütalbum, ist im 2003 erschienen, circa 41 Minuten lang. Die kanadische Punk respektive Alternative Rock Band Billy Talent kommt aus, jetzt butcher ich das, den Scheißnamen, Mississauga, Ontario, was auch immer, aus Kanada. Der Frontmann Benjamin Kowalewicz, Baujahr 1975, traf den Bassisten Jonathan Gallant, ebenfalls 79 geboren, in der Schule. Beide spielten jeweils in Highschool-Bands. Bei einem Bandwettbewerb kam ihnen die Idee, zusammen zu spielen. Die daraus formierte Punkband nannten sie Pets, wie der Süßigkeitenspender. Neben einigen wenigen Gigs gab es von Pets noch im Jahr 1998 das Album Watouche mit Ausrufezeichen. Ein Jahr später kam es zu zwei Vorkommnissen. Erstens wichte der Punk-Sound eher einem Alternative Rock und zweitens mussten sie ihren Namen wegen einer gleichnamigen Band aufgeben. So betrat Billy Talent das Licht der Welt, eine Figur aus dem Film Hardcore-Logo. Kenne ich nicht, egal. Eine große kanadische Rock-Radiosendung brachte der Band mit dem frischen Anstrich einen Plattenvertrag. Im Winter des Jahres 2002 begannen die Studioarbeiten am Erstlingswerk namens Billy Talent. Das Studio The Factory in Vancouver war für die Band der ideale Ort, um das Debüt bestmöglichst aufzunehmen. Schließlich erschien Billy Talent am 23. September 2003 auf Atlantic Records. Die Single Try Honesty, The X, oder die Singles Try Honesty, The X, Rivers, The River Below und Nothing to Lose wurden in unzähligen Underground-Clubs und Alternative Radios weltweit gespielt. Seitdem hat die Band 6 Alben herausgebracht, wovon ihr Erstling neben ihrem zweiten Album das erfolgreichste ist. Allein in Kanada gab es für das Debüt 4-fach Platin und Gold. Billy Talent 2 oder 2 toppte das noch mit 5-fach Platin. Okay, jetzt zu meiner Rezension. Also, das Album Billy Talent besticht durch die extrem einprägsame Stimme von Sänger Benjamin Kowalewicz. Debüts haben einen gewissen Schwung und Elan an sich, den man in späteren Werken nur schwer kopieren und vor allem noch schwerer toppen kann. Bei Billy Talent ist das anders. Ich finde Billy Talent 2 oder 2 in fast allen Belangen deutlich besser als das Debüt. Hat der Opener This Is How It Goes, den ich auch auf die Liste packe, noch ordentlich Schmiss, so klingt jeder weitere Song irgendwie gleich. Meinetwegen auch gleich gut, aber nicht mehr als gut. Die Single Try Honesty fand ich schon immer nervig. Im Albumkontext geht die Nervigkeit hier voll in Ordnung, weil ich sowieso das Gefühl habe, nicht ein Album zu hören, sondern eher einen 40 Minuten langen Song. Den es zu ertragen gilt. Ich verstehe dabei, okay, dass Billy Talent, also die Band, damals mit ihrem Sänger mit der überfahrenen Eichhörnchenstimme auch aus einem gewissen Einheitsbrei herausstachen und gönne ihnen den Erfolg, aber werde nicht mehr mit ihnen warm. Der Opener ist und bleibt aber schon ein Killer-Track. Ja. Also das ist so meine... Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen, es ist weniger Verriss als mehr so eine Art Gleichgültigkeit. Also wenn ich das höre, dann spüre ich eine absolute Gleichgültigkeit und möchte eigentlich meine 40 Minuten zurückhaben. Also weil ich einfach ein besseres Album lieber hören würde.
Also Billy Talent 2 hatten wir ja schon. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge.
Ich weiß auch nicht, wie ich es gerankt habe. Aber ich habe tatsächlich mit der Stimme so ein bisschen meine Probleme, ja. Aber wie man vielleicht rausgehört hat.
Ja. Ja, wie gesagt, die polarisiert halt sehr stark. Also ich finde es irgendwie, normalerweise so Quäkiges ist ja auch schlimm für mich, aber da komme ich irgendwie mit klar. Also, aber ja, gut, muss ich jetzt so hinnehmen. Ja, ich hätte gedacht, dass er das gut gefällt, weil du magst doch auch ja. Jimmy Eats World, oder?
Ja, finde ich auch okay, aber auch da finde ich dann manchmal, dass das manche Sachen sehr nicht so rausstechen. Also darum geht es mir vor allem bei Billy Talent, es geht mir gar nicht so um die Stimme des Sängers. Also wenn es das alleine wäre, das fände ich jetzt irgendwie gravierender, dann hätte ich noch viel mehr darauf raufgekloppt. Es geht mir vielmehr darum, dass die als Debütalbum viel zu wenig Ideen hatten in den Songs. Es klingt irgendwie alles so gleich. Das ist das Problem, was ich fand. Und,
Also ich finde es sehr homogen, aber durchaus abwechslungsreich. Also ich finde zum Beispiel hier Lies ist ja so sehr la-la-la, hymnenartig ein bisschen, aber zum Beispiel die X ist dann halt so Staccato-Parts drin. Also ich finde, man hört, es ist immer dieselbe Band, klar, aber ich finde, es ist durchaus abwechslungsreich. Aber gut, schade, schade.
Ja.
Okay.
Jetzt bin ich gespannt.
Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Ja, ich habe eine Vermutung, die würde ich jetzt auch einloggen, live.
Das ist absolut richtig.
Okay.
Okay, dann fangen wir erstmal mit der Band als solches an. Live gründeten sich 1984 in Pennsylvania. Ursprünglich bekannt als Public Affection, bestand die Gruppe aus Ed Kowalczyk, Gesang und Gitarre, Chad Taylor, Leadgitarre und Hintergrundgesang, Patrick Dahlheimer, Bass und Chad Gracie am Schlagzeug. Mit Throwing Copper gelang ihnen 1994 der Durchbruch. Leadsänger Kowalczyk verließ die Band 2009, 2016 kehrte er zurück. Im Juni 2022 nahm die Geschichte der Band eine dramatische Wendung, als Kowalczyk bekannt gab, dass Chad Taylor entlassen wurde. Gracie äußerte sich dazu auf Twitter, deutete an, dass die Probleme innerhalb der Band nicht bei Kowalczyk lägen. Später im Jahr, im September 2022, kündigte Kowalczyk an, dass er ohne Dahlheimer und Gracie als live touren würde. Chris Shin, ehemaliger Leadsänger, bestätigte in einem Interview mit dem Rolling Stone im November 2022, dass auch Dahlheimer und Gracie entlassen wurden, womit Kowalczyk als einzig verbliebenes Gründungsmitglied übrig blieb. Die Spannungen vertieften sich weiter, als im November 2022 berichtet wurde, dass Gracie eine Klage gegen Taylor und Dahlheimer einreichte, die beide als Manager ihrer Firma Think Loud fungierten, wegen Verletzung der Treuepflicht und Vertragsbruch. Ein detaillierter Artikel des Rolling Stone im Februar 2023 beleuchtete die Zwistigkeiten, insbesondere zwischen Taylor und dem ehemaligen Geschäftsmann Billy Hines. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Artikels reichte Hines eine Verleumdungsklage gegen Taylor ein. Im August 2023 erhob die Pennsylvania State Police Anklage gegen Hines wegen Diebstahls von fast 4,4 Millionen Dollar von dem Geschäft der Band und ihrem Hauptinvestor, obwohl Hines und der Anwalt des Investors angaben, dass sie im August 2022 eine Einigung über diese Probleme erzielt hätten.
Wir sind jetzt mittlerweile zu einem Real Crime Podcast.
True Crime. Ja. Okay, Fakten zum Album. Ja, das ganze Album ist erschienen am 19. April 1994, genau 2 Wochen nach dem Tod von Kurt Cobain. Mhm. Es wurde aufgenommen von Juli bis September 1993. Produziert hat das Ganze Jerry Harrison. Es ist bei Radioactive Records erschienen. Es dauert 59 Minuten, 14 Songs, verkaufte Exemplare circa 8 Millionen weltweit. Und ja, die Chartplatzierung erreichte Platz 1 in den US Billboard 200.
Okay.
Ja, nun zu meiner Review. Als Throwing Copper 1994 in die Regale der Plattenläden kam, dachten viele Hörer, das sei das Zeug, aus dem Legenden gemacht sind. 3 Dekaden später, mit etwas mehr Grau in den Haaren, mehr Fett auf den Rippen und deutlich weniger Toleranz für das Theatralische, lässt sich konstatieren, Lives vermeintliches Magnum Opus ist nicht viel mehr als eine Fußnote einer Zeit, in der man sich der Illusion hingab, Grunge sei nicht mit Kurt Cobain gestorben. Das Album ist so vorhersehbar wie die Montagmorgen-Misere. Die Songs of Throwing Copper folgen einer Formel, die so berechenbar ist, man könnte meinen, Live hätte versucht, Rockmusik in Fahrstühlen zu einem Ding zu machen. Diese aggressive Eindimensionalität macht jedes Hören zu einem musikalischen Déjà-vu der Langeweile. Ähnlich spannend wie das Warten auf den Bus in einer Zeit ohne Smartphone. Ed Kowalczyk singt mit der Inbrunst eines Predigers, der sein letztes Halleluja schmettert. Doch die emotionale Tiefe bleibt so flach wie das Bier, das nach dem Konzert auf dem Clubboden klebt. Diese theatralische Darbietung, die vermutlich Gänsehaut erzeugen sollte, wirkt vielmehr wie ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit in einer Welt, der Ed Kowalczyk völlig egal ist. Die Lyrics wollen tiefgründig und bedeutungsschwanger wirken, schaffen es aber nur, sich in einem Meer aus Klischees und Banalitäten zu verlieren. Anstatt den Geist zu erheben oder zum Nachdenken anzuregen, fühlt man sich als Zuhörer eher in die Banalität des Alltäglichen zurückgeworfen, umgeben von Texten, die so inspirierend sind wie die Lektüre alter Telefonbücher. Für ein Album, das fast die Stundenmarke knackt, ist die Vielfalt an Sounds und Stilen erschreckend dürftig. Die Homogenität von Throwing Copper ist so ausgeprägt, dass es schwer fällt, einzelne Songs zu unterscheiden oder gar wiederzuerkennen. Ein musikalisches Amalgam, das etwa so einprägsam ist wie die bereits erwähnten Telefonbücher. Einzige Ausnahme bildet der Rausschmeißer Horse. Eine sich merkwürdig dem Country anbiedernde Melange aus Fremdscham und Kitsch. Nicht schön, aber originell. Es gibt wenige Lichtblicke, aber es gibt sie. Selling the Drama, All Over You oder Waitress sind sehr gut bei Pearl Jam geklaut. Und das muss man ja auch erstmal können. Selling the Drama packe ich dementsprechend auf die Liste. Throwing Copper mag einst als bahnbrechend gefeiert worden sein, doch mit dem Abstand der Jahre betrachtet, entpuppt es sich eher als eine Sammlung musikalischer Klischees. Es ist ein Album, das sich auf überbordende Gesten und ein einfaches musikalisches Repertoire stützt, um tiefschürfende Emotionen zu vermitteln. Retrospektiv zeigt sich, dass es vielmehr ein typisches Massenprodukt seiner Zeit ist, anstelle eines Klassikers für die Ewigkeit. Es dient als Erinnerung, dass nicht alles, was damals glänzte, auch heute noch Gold ist.
Hm. Ja. Wow. Okay.
Hey, ich hatte zwei Monate Zeit zu schreiben.
Ja, einfach ist aus purem Gold, würde ich sagen. Nein, wow. Was soll ich sagen? Bestimmt hat das auch seine Berechtigung. Also ich habe es mir auch nochmal seit Ewigkeiten nochmal wieder angehört, das Album. Und ich fand es wiederum, dass es überraschend gut gealtert ist in manchen Belangen. Gegen Ende wird es total belanglos, leider. Im letzten Viertel oder letzten Drittel.
Hälfte.
Nee, also das hat schon relativ lang. Also, hat schon relativ viele, ich sag mal, das, was du einer als Brennetz, das ziehen die relativ lange durch und das finde ich eigentlich, also die Songs sind eigentlich relativ gut, aber okay. Gut, das ist, aber dass er wie ein Priester klingt, ja, absolut. Und ja, okay, aber
ich finde halt, es ist halt wieder dieses typische Genöle und also ganz endlich, die Texte sind, also ich habe da immer nur so mal zwischendrin durchgehört und so Wortfetzen aufgeschnappt und dann hörst du halt sowas wie "She was a bitch, I didn't care", so Alter, was zur Hölle.
Das waren halt andere Zeiten.
Es ist einfach, also nee, also ja, das,
ja. Okay, gut.
Ja,
kommen wir mal zu meiner 2.
Genau.
Ja, auf meiner 2 ist Gabriella Tilmi, Lessons to be Learned, von 2008. Knappe 38 Minuten lang. Die australische Popsängerin und Songwriterin Gabriella Lucia Tilmi, ausgesprochen Chill Me und nicht Kill Me, wie ich das gedacht hatte, kam 1991 in einem Vorort von Melbourne auf diese wundervolle Erde. Sie beherrscht neben Anastasia und Amy Winehouse die Tonlage Contralto. Contralto oder Contralto und ist bekannt für ihre leicht raue Stimme. Schon als sie jung war, begann ihr Interesse an einer Vielzahl an Blues- und Rockkünstlern von Led Zeppelin, Nina Simone, Janis Joplin, Sweet oder The Sweet, T-Rex bis hin zu Cat Stevens. Susie Quattro nennt sie als speziellen Einfluss für ihren Stil und ihre Karriere. Sie begann ihre musikalische Reise als Coversängerin, nicht nur von den genannten Bands von Künstlern, sondern coverte auch australische Bands wie zum Beispiel Silverchair. Lessons to be Learned ist ihr Debütalbum. Der Titel stammt aus einer Textzeile der Hitsingle Sweet About Me, die wohl jeder kennt, der mal ein Popradio angeschaltet hat. Mit gerade mal knapp 38 Minuten ist das Debüt von Gabriella Jimmy erfrischend kurz, aber auch mindestens genauso bunt geraten. Von Uptempo-Songs wie Don't Wanna Go To Bed Now oder Messy zu dem Überhit im Midtempo Sweet About Me und diversen Balladen, gerade im letzten Drittel des Albums, dieses Pop-Album überrascht. Vor allem, weil der Opener im Gegensatz zu Billy Talent ziemlicher Rotz ist. Save the Lies heißt er. Hier klingt Chill Me wie Anastasia in ihrer absolut knödeligsten Knödelphase. Also rein stimmlich meine ich. Aber auch musikalisch dachte ich, dass ich hier beim ersten Hören, dass mich Schlimmes erwartet. Der Opener hat einen geradezu ekelhaften Synthesizer-Sound, der mich an die gruseligsten Zeiten der Billo-Produktionen aus dem Bereich Eurodance erinnert. Nur schlimmer. Aber übersteht man den Opener, dann ist da eine Stimme, die Anastasias Knödeleien abgelegt hat und mit Versiertheit und Charme glänzt. Da verzeiht man auch die ein oder andere Reim-dich- oder Ich-fress-dich-Passage. Songwriter-technisch ist da tatsächlich noch viel Luft nach oben, aber Talent und Spielfreude machen das wieder wett. Ein klassischer zweiter Platz. Und auf die Liste packe ich Sweet About Me und Einstein.
Ich finde auch den Opener eigentlich ganz cool. Also der ist halt, ja, der ist halt sehr, sehr poppig. Der ist sehr auf Radio und so alles produziert und so. Aber ich finde, das ist halt catchy. Also ich finde den auch gut.
Ja, aber achte mal auf die Sitze, die klingen nach Durchfall, ehrlich gesagt.
Ich habe sie jetzt tatsächlich auch wieder, weiß nicht, ich höre ein paar Songs davon tatsächlich immer mal wieder, die sind so in meiner Dauerplaylist. Das Album komplett durchgehört habe ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen nochmal, aber also eigentlich gab es da für mich keine Ausreißer nach unten. Also es ist ganz interessant, wie ich praktisch auf Gabriella Chilmi damals überhaupt gekommen bin, weil das ist ja wirklich extrem weit weg von der Musik, die ich sonst so höre. So,
ja, absolut.
Ja, auf dem Album ist ja ein Coversong, nämlich Echo Beach von Martha and the Muffins.
Ja, richtig, richtig. Wobei ich mir da überhaupt nicht sicher war, ob das jetzt, das ist halt Spotify, also ich höre das Ding halt auf Spotify, und ja. dann wusste ich halt nicht, ist das jetzt nochmal so ein Re-Release mit Bonustracks und bla bla bla, weil das war dann halt auch deutlich länger als die 38 Minuten, weil das gehört eigentlich nicht offiziell zum Album. Ich habe es nochmal nachgeguckt.
Ah, okay.
Ja, das ist also irgendwie noch so eine Art Bonusmaterial, um das Ganze aufzublähen irgendwie. Vielleicht ja. Deluxe-Version ja. oder so. Vielleicht
2008, ne, sagen wir, wie es ist. Ich habe es natürlich damals irgendwo von irgendeiner Emul-Donkey-Zeit oder so runtergeladen. Mhm. Deswegen wusste ich jetzt auch
jetzt
nicht, der Version, die ich hatte.
True Crime.
Ja. True Crime. Boah, es ist irgendwie, also ich weiß, es sagt viel über mich aus, dass ich so die Verjährungsfristen von extrem vielen Vermögensdelikten auswendig kann. Also bei meiner Version, die ich hatte, war es halt dabei und das war tatsächlich so eigentlich so mein Lieblingssong und ich wusste gar nicht, dass das ein Cover ist und das habe ich dann halt irgendwann mal...
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe das dann mal irgendwem so erzählt, hier, Gabriella Chimmy, dieses Echo Beach, das finde ich ja super geil. Und dann meinte der so, ja, ist gut, aber Original ist schon besser. Ich so, welches Original? Mhm. Und dann bin ich erst auf Martha and the Muffins gestoßen, die ja auch sehr, sehr fantastisch sind. Und ja, so bin ich halt irgendwie dann, so hat sich dann praktisch auf ewig Gabriela Cilmi irgendwie in mein Gedächtnis gefräst. Und ja, ich weiß aber auch gar nicht, ich habe mich auch gar nicht mit weiteren Alben befasst oder nee, so, oder ob die nee, heute noch nicht. Irgendwie was
machen. Ja, die macht, das habe ich noch recherchiert. Also die das letzte Album war, glaube ich, von 2012 oder 2013. Und danach war dann erstmal Sendepause. Aber sie hat, glaube ich, auch relativ früh mit ihrer Familie, also nicht ihrer Familie, sondern ihren Eltern, glaube ich sogar, und dann mit ihrem Bruder Australien verlassen, nach Richtung England, London, wie das halt so ist, weil da ist halt, kann man halt besser Karriere machen. Und ja. Und jetzt, ich glaube, sie lebt immer noch in London oder so. Und im Endeffekt hat sie jetzt so langsam, aber sicher mal wieder durch eher so Internetgeschichten, auch gerade während der Quarantänezeit, Corona-Zeit und so, dann auch von sich reden lassen, also auch so mal durchsickern lassen über Instagram oder so, dass er mal wieder Bock hat, irgendwie mehr zurück zu ihren Wurzeln zu gehen und ein Album aufzunehmen oder eine EP oder sowas, aber also richtig was rumgekommen ist eigentlich nichts. Also,
okay. Ja, man unterschätzt das immer. Also wenn man einmal als Musiker im Prinzip so auf dem Level war, auf dem sie ja war, ne, dass man halt auch so ein bisschen Airplay auf MTV hat und praktisch so einmal so eine Fanbase aggregiert hat, dann kann man damit teilweise Jahrzehnte durch die Lande touren und solide davon leben. Klar, man macht nicht Wembley voll, aber so ein 200, 300 Leute Schuppen, den machst du dann halt trotzdem voll. Und da kommt ja auch genug Geld rum, dass du davon halt gut leben kannst. Du kommst leider nicht in diesen Superstar-Bereich, aber es ist dann halt schon dein Vollzeitjob. Und ich denke mal, auf dem Niveau wird die halt so sein. Ne?
Ich denke auch so, in die Richtung geht das. Und ansonsten halt eventuell einfach nur Mutter und glücklich. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber.
Ja, ich meine, klar, Royalties bei drei Alben und ein paar davon wirklich veritable Hits mit auch, genau wie du sagst, ne, Say Sweet About Me, hatte jeder, der schon mal Popradio gehört hat, hat das im Ohr.
Genau.
Da dürfte schon was bei rumkommen. Okay. Dann
ja, jetzt wird es kribbelig, okay.
Ja, es war auch wirklich, wirklich knifflig.
Oh
also,
mein Gott. Also ich habe heute noch mal bei Daft Punk reingehört. Und ich habe auch neulich noch David Bowie gehört. So, und ich muss sagen, Daft Punk ist vielleicht besser produziert. Ja, ist es nicht besser produziert? Ich weiß es. Nein. Aber es ist vielleicht ein bisschen langatmiger. Ich würde David Bowie nehmen. Bowie. Entschuldigung. Ja. Nein, ich würde Daft Punk auf 2 nehmen und Bowie auf 1. So. Du machst es genau andersrum.
Ja, genau.
Okay.
Also, es ist aber auch so, ne, frag mich irgendwie in einem halben Jahr nochmal oder frag mich morgen nochmal und es ist irgendwie anders, aber ich habe tatsächlich, also ich habe wirklich, also es ist datengestützt. Ja. Es ist letztendlich in meiner Entscheidung datengestützt. Ich habe einfach geguckt, okay, du hast irgendwie 2 Monate Zeit, was hast du denn effektiv mehr gehört? Ja. Und ich habe einfach Daft Punk mehr gehört. Mhm. Ich finde die beide super geil. Und ich war bei der Ziehung fast davon überzeugt, dass ich eigentlich David Bowie auf die 1 packe. Mhm. Und ich habe dann, ich sag mal nicht, ich glaube, du wirst ihn kennen. Mhm. Aber ich habe jemandem, einem bekannten Comedy-Kollegen von mir, habe ich eine Nachricht geschickt und ich lese dir und ich bin sehr froh, dass mein Plan funktioniert hat, was ich bei ihm provozieren wollte. Ich werde es später erklären, wenn es dir nicht auffällt. Ich lese jetzt erstmal vor, was ich ihm per WhatsApp geschrieben habe. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut soweit. In meinem Musik-Podcast 6 aus dem Glas zwingen mein Co-Host Markus und ich uns gegenseitig die Lieblingsalben des anderen zu hören und zu besprechen. Das Ganze erfolgt per Los. Mir wurde für die nächste Folge Ziggy Stardust zugelost. Du bist ja Deutschlands größter Bowie-Fan. Vielleicht möchtest du gerne auch ein paar Worte dazu verlieren. Gerne auch einfach hier als Sprachnachricht. Würde mich sehr freuen.
Ah, ich habe eine Ahnung, du redest von Hennes Bender, oder?
Ja.
Wie genau. Geil ist das denn? Hat er was geantwortet?
Ja. Also es vergingen ein paar Tage. Und dann kam diese Nachricht. Du müsstest sie jetzt auch hören können. Mhm. Ich spiele sie hier ein über unser Recording-Tool. Und ja, das hat er dazu gesagt.
Das Album heißt richtig The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Das Ganze ist direkt aufgenommen worden nach Hunky Dory, also quasi von einer Aufnahmesession in die anderen, in die nächste. Das heißt, also da sind Aufnahmen drauf, die eigentlich auf Hunky Dory, dem Album davor, sein sollten. Zum Beispiel It Ain't Easy war eigentlich gedacht für Hunky Dory. Und das mischt sich da so ein bisschen. Also das geht so ein bisschen alles ineinander über. Queen Bitch hätte auch gut auf Ziggy Stardust gepasst. Also das ist einfach diese Übergangsphase von Hunky Dory zu Ziggy Stardust, die ist besonders wichtig, weil natürlich der Charakter Ziggy Stardust und wie Bowie danach halt aufgetreten ist als Ziggy Stardust mit den roten Haaren, kurzen Haaren, wenn man sich die ersten Videoaufnahme anschaut, The Old Grey Whistle Test, da hat Bowie schon kurze Haare, so ein bisschen Fokuhila, aber sie sind noch nicht rot. Also diese quasi diese Transformation vom Sänger David Bowie in diesen fiktiven Charakter Ziggy Stardust, das ist sehr, sehr interessant. Leider ist der Film Stardust, wo es darum geht, dass Bowie in Amerika Werbung macht für sein Album The Man Who Sold the World und wo er dann halt auch die Inspiration bekommen hat für Ziggy Stardust, für die Figur des Ziggy Stardust. Der ist leider nicht gut. Den sollte man sich, kann man sich eigentlich schenken. Inspiration für Ziggy Stardust war natürlich einerseits Iggy Pop, ne? Iggy, Ziggy, das ist ganz schön, ganz klar. Und auch ein bisschen Mark Bolan dabei. Dann gab es einen englischen Singer, Songwriter, der mit dem Bowie sich mal getroffen hat, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der komplett ausgerastet ist und auf LSD hängen geblieben ist und Bowie erzählt hat, die Außerirdischen kommen. Auch das war Teil der Inspiration. Und ganz wichtig war natürlich The Legendary Stardust Cowboy, der eine Single rausgebracht hat, eine sehr obskure Single namens I Took a Ride on I took a trip on a Gemini spacecraft, welches Bowie dann auf Heathen 2002 gecovert hat. Und das hat ihn total inspiriert, weil es so eine Novelty-Single war und total durchgedreht und mit Raumschiff. Und die Frage ist jetzt die, ob Ziggy Stardust, also das Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, wirklich ein Konzeptalbum ist. Oder es ist sehr, sehr, sehr strange zu sagen, weil es gibt keine richtige Geschichte, es gibt keine wirkliche Narrative. Es endet halt mit dieser großen Hymne, Rock'n'Roll Suicide, und diesem großen Akkord von den Streichern auch gespielt, und hat so ein bisschen auch was von A Day in the Life von den Beatles, auch eine große Inspiration. Aber es ist eher so ein Songzyklus. Heute würde man sagen, es ist ein Konzeptalbum, weil ein Konzept dahinter steht. Aber es ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Album. Und viel Spaß damit, kann ich nur sagen.
Ja, vielen Dank, Hennes Bender. Ich fand es super cool, dass er das überhaupt gemacht hat. Ja. Weil ich habe halt gedacht, schreib's dir mal. Ich habe jetzt einmal Support für ihn gemacht und wir sind ein paar Mal bei Open Mic Bühnen begegnet, wo er neues Material getestet hat. Aber so gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Ich bin ein großer Fan und er ist ein super cooler Typ. War absolut nicht der. Manchmal hat man ja so diesen Moment, triff nicht deine Helden. Und das ist da zum Glück nicht so gewesen.
Ja, und auf meiner Seite vielen Dank schon mal. Und es war für mich jetzt gerade, das zu hören, erstmal eine fette Überraschung, aber darüber hinaus, also ich bin hier weggeblasen von diesem geballten Wissen. Das ist ja ob dich Hennes quasi an der Hand nimmt und durchs Bowie-Museum führt, so nach dem Motto. Und das ist voll gut. Ist schön. Also das tut richtig gut.
Wo er gesagt hat, Film, also ich habe mir dann wohlweislich laut seiner Aussage Stardust auch nicht angeguckt. Ich habe mir einen anderen Bowie-Film angesehen, Moon Age Daydream.
Den habe ich mir auch angeguckt, ja. Ja, der ist wunderbar. Ja.
Der ist wunderbar, der ist sehr gut, aber der ist, ich finde, nicht wirklich dokumentarisch. Also es ist eher so ein, das ist so ein wilder Trip, in das Hirn von David Bowie.
Es ist halt der Versuch. Also man muss ja, wirklich genau sagen, der Versuch, es ist ja, man kann den halt nicht greifen, ne? Das ist ja wie so ein Stück Seife, Flutsch. Aber ja, es ist wirklich der Versuch, die Person Bowie oder diese Kunstfigur Bowie in 120 oder 130 Minuten zu greifen. Und das kann natürlich nur scheitern, aber das ist schon durch Schnittkunst und durch ein verdammt gutes Gesamtwerk, also dass diese, ich nenne es jetzt doch mal Dokumentation, diese Dokumentation hat es wirklich geschafft, ein Kunstwerk zu schaffen, ja, in sich, ja, so. Ja,
ja, ist ein audiovisuelles Meister.
Das ist schon und zu Recht mit dem Grammy ausgezeichnet, jetzt nebenbei, vor kurzem noch, ja.
Zu einer Sache, weswegen ich die Nachricht, die ich ihm geschickt habe, vorgelesen habe, weil daran erkennt man den Nerd. Und das ist völlig egal, ob es um Musik geht, um Filme, um Videospiele. Erstmal korrigieren.
Erstmal.
Und ich habe das.
Ach so, ja.
Genau, erstmal, das Album heißt.
Aber er hat es nicht gemacht. Und, er hat es nicht gemacht.
Ja, natürlich hat er es. Und das ist ja auch absolut. Ich wollte das gemerkt. Also, ich habe das bewusst so provoziert, weil ich hatte auch mal so einen Moment. Mhm. Du kennst ja das Nerd-Quiz, von dem ich manchmal erzählt habe, wo ich auch seit Jahren nicht mehr war, aber früher war ich da ja wirklich extrem oft. Und da war einmal die richtige Antwort auf eine Frage, war Monkey Island. Und da habe ich vehement protestiert. Das Spiel heißt nicht Monkey Island, sondern
The Secret of Monkey Island.
Exakt, danke. Und das war halt wirklich so ein Walter Sobchak-Moment. So, das ist ein Ligaspiel.
Ja.
Und ich habe dann diskutiert und ich habe gesagt, wenn in einem Nerd-Quiz die korrekte Bezeichnung eines Videospieltitels nichts mehr zählt, dann können wir es lassen. Okay. Und wir haben den Punkt bekommen. Genau. Ja, das ist ja wahr. Und daran hatte ich mich dann halt erinnert und das fand ich sehr sympathisch. Okay, dann kommen wir jetzt erstmal zu ein paar kalten Fakten. Das Album ist erschienen am 16. Juni 1972. Es dauert 38 Minuten. Es wurde aufgenommen vom Juli 1971 bis Februar 1972 in den Trident Studios in London und in den Lansdowne Studios in London. Produziert haben das David Bowie und Ken Scott. Das ist bei RCA Records erschienen. Sind 11 Songs drauf. Die Besetzung ist David Bowie, klar, Gesang, akustische Gitarre, Saxophon, Mick Ronson an der E-Gitarre, am Klavier, am Mellotron, Streicharrangements und Gesang, Trevor Boulder am Bass und Mick Woodmansey am Schlagzeug. Das sind vermutlich die bereits genannten Spiders from Mars.
Genau. Nebenbei bemerkt, Entschuldigung, ich noch kurz reingreifen, Mick Ronson ist der Vater von Mark Ronson.
Ach, krass. Ja, Mark Ronson sagt mir was. Genau. Ja, okay.
Okay.
Cool. Ja. Okay, erstmal zu David Bowie selber und natürlich im Vorfeld, das wird dem hier nicht ansatzweise gerecht, aber wir sind ja ein Musikgeschichtspodcast und deswegen hier zumindest ein kurzer Abriss, wer denn David Bowie war. David Bowie, geboren am 3. Januar 1947 in London als David Robert Jones, war ein bahnbrechender britischer Musiker, Schauspieler und Ikone der Popkultur, dessen Karriere sich über 5 Jahrzehnte erstreckte. Berühmt für seine musikalische Vielseitigkeit und ständige Neuerfindung, hinterließ Bowie ein Vermächtnis, das zahlreiche Genres umfasst, darunter Rock, Pop, Glamrock, Electronic und Experimental Music. Bowie erlangte in den frühen 1970er Jahren mit seinem Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars und der Erschaffung seines alter Egos Ziggy Stardust Weltruhm. Diese Figur wurde zum Inbegriff der Glamrock-Ära und prägte Bowies Image als künstlerisches Chamäleon. Seine Hits wie Space Oddity, Heroes, Under Pressure und Let's Dance sind zeitlose Klassiker, die Generationen von Fans und Musikern beeinflusst haben. Neben seiner musikalischen Karriere machte sich Bowie auch als Schauspieler einen Namen. Mit bemerkenswerten Rollen in Filmen wie Der Mann, der vom Himmel fiel und Labyrinth. Seine androgynen und avantgardistischen Personas, sein tiefgründiges Songwriting und seine innovative Zusammenarbeit mit anderen Künstlern trugen dazu bei, die Grenzen der Musik und Mode ständig neu zu definieren. David Bowie verstarb am 10. Januar 2016, nur 2 Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Albums Black Star, das als krönender Abschluss seiner Karriere gilt. Bowies Einfluss auf die Musik, die Kunst und die Kultur bleibt unübertroffen und lebt in seinem umfangreichen Werk weiter.
Cool.
Ja. Kommen wir zur Review, zu meiner Review. So, weil ich muss kurz was trinken vorher.
Natürlich, natürlich.
In der unendlichen Weite des Musikuniversums gibt es Werke, die nicht nur die Zeit überdauern, sondern auch die Kultur prägen und transformieren. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars von David Bowie steht als ein solches Monument. Ein Phänomen, das weit über die Grenzen eines gewöhnlichen Rockalbums hinausgeht. Es ist eine Odyssee durch den Glamrock, eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Identität und ein kühner Vorstoß in die Sphären der dramatischen Musikperformance. Als David Bowie 1972 dieses Meisterwerk veröffentlichte, tat er dies nicht nur, um musikalische Landschaften zu erkunden, sondern auch, um Grenzen zu durchbrechen. Ziggy Stardust, der außerirdische Rockstar, wurde zu einer Ikone der Androgynität, ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Veränderungen und ein Vorbote der kulturellen Revolution. Bowie nutzte sein alter Ego, um Themen wie Ruhm, Isolation und menschliche Zerbrechlichkeit zu erkunden und verpackte diese in Musik, die von herzzerreißenden Balladen bis hin zu kraftvollen Rockhymnen reicht. Das Album beginnt mit Five Years, einem erschütternden Weckruf, der die Zuhörer sofort in seinen Bann zieht. Hier wird die Szenerie für eine Welt am Rande des Abgrunds gemalt. Eine Prämisse, die das gesamte Album durchzieht. Doch es ist nicht nur der thematische Tiefgang, der Ziggy Stardust zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Es ist auch die musikalische Vielfalt, von der rauen Energie von Suffragette City bis zur elegischen Schönheit von Rock'n'Roll Suicide, zeigt Bowie sein außergewöhnliches Talent, verschiedene musikalische Stile zu meistern und zu einem kohärenten Ganzen zu verweben. Bowie thematisiert die Fluidität von Identität, das Konzept der Berühmtheit und die menschliche Suche nach Sinn. Ziggy Stardust ist sowohl ein Produkt als auch ein Kommentator seiner Zeit, eine Figur, die die Grenzen dessen, was in der Popmusik möglich ist, erweitert hat. Dieses Album ist nicht nur eine Sammlung von Songs, sondern eine Erzählung, die den Hörer auf eine Reise durch Traum und Realität, durch Aufstieg und Fall mitnimmt. Mick Ronson, der Leadgitarrist der Spiders from Mars, liefert kraftvolle Riffs und solide Arrangements, die die Songs sowohl erden als auch zum Leuchten bringen. Die Kombination aus Bowies visionärer Ästhetik und Ronsons musikalischem Geschick kreiert ein Klangbild, das ebenso zeitlos wie innovativ ist. In einer Zeit, in der die Musikindustrie und die Gesellschaft selbst im Wandel begriffen waren, bot Ziggy Stardust eine Form des Eskapismus, die gleichzeitig zur Auseinandersetzung anregt. Es ist ein Album, das zum Nachdenken anregt, zum Träumen einlädt und die Kraft der Musik demonstriert, Grenzen zu überschreiten und Verbindungen zu schaffen. Bowie hat nicht nur ein musikalisches Meisterwerk geschaffen, sondern auch ein kulturelles Artefakt, das die Vorstellungskraft anregt und die Sehnsucht nach einer Welt weckt, in der Kunst und Identität frei erforscht werden können. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ist ein unverzichtbares Werk. Es ist ein Album, das nicht nur gehört, sondern erlebt werden muss. Eine Reise durch die dunklen und leuchtenden Seiten der menschlichen Existenz, geführt von einem der größten musikalischen Visionäre aller Zeiten.
Geil. Ja. Ja. Das kann man so sagen.
Ja. Wie gesagt, ich hatte viel Zeit zu schreiben.
Du hattest viel Zeit zu schreiben, richtig, richtig. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen, also kein Wissen oder
ja,
so,
gerne,
kein
gerne.
Wissen in dem Sinne, sondern einfach was auf rein emotionaler Ebene, weil die Frage stellt sich ja vielleicht, also ich bin jetzt Baujahr 81 und wie komme ich jetzt auf einen, das ist ein Meilenstein, das sollte man mal gehört haben, so bla bla bla, aber wie komme ich jetzt auf dieses Album unbedingt? Und da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich habe in Köln 2010 herum einen Plattenladen besucht. Und zwar, ich möchte den Namen nicht nennen, aber der Besitzer ist ein ziemliches Arsch. Deswegen möchte ich den auch nicht nennen. Ich kenne den Besitzer auch nicht mit Namen. Insofern, okay. Auf jeden Fall, dieser Besitzer hat auf einmal, während ich da so am Rumding war, wie man so schön sagt, auf einmal David Bowie, also Ziggy Stardust aufgelegt. Und hatte halt einen Freund bei sich, also der hat tatsächlich auch Freunde gehabt, und sagte so, ach, du musst diese Neuauflage unbedingt hören, jupp, oder keine Ahnung, ja, und das ist Ziggy Stardust und das ist die beste Aufnahme, die beste Neumischung, Remaster, die ich je gehört habe, so, hat das Ding aufgelegt. Und ich habe das halt vorher noch nie gehört. Und das hat das richtig laut aufgedreht. Und, und dann kam halt Five Years. Und dieser Song hat mich echt so ins Herz getroffen. Also weil man muss das halt... Also es ist halt eine sehr persönliche Geschichte, weil ich hatte zu der Zeit 2010 noch mit einer Krankheit, sag ich mal, zu kämpfen, die mich sehr mitgenommen hat. Und das hat halt irgendwie mich total, total beeinflusst. Also das ist halt so, wenn ein Song das schafft, es einem so richtig, also direkt bam, irgendwie zu treffen. Ich habe mir das Album sofort gekauft, einfach. und das auch bis heute nicht bereut. Und das ist halt die Story. Aber deswegen bin ich dem Besitzer, obwohl er ein Arsch ist, sehr dankbar, muss ich sagen. Ja, das ist die
Sagst du sag's mir nachher off the record.
Off the record sag ich's, ja, genau.
Weil es gibt eigentlich nicht mehr viele wirkliche Plattenläden in Köln und die ich kenne, die sind eigentlich alle ganz okay, aber ja, naja, egal.
Ja, da kann ich nicht
später.
Okay, aber oder doch, ne? Genau. Gut, dann ja, also kann ich auch nichts hinzufügen mehr, aber
also meine Songs für die Liste.
Ach so, ja, ich bin da bin ich ja gespannt, ja.
Ich würde jetzt spontan nehmen Moon Age Daydream und boah, die sind alle so super, aber ich will und Ziggy Stardust.
Okay.
Also der Titeltrack. Ja. Die beiden packe ich auf die Liste. Aber ach komm, ey, hört euch das Ganze
einfach an. Auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Ja. Ja, kommen wir jetzt zu AFI. Das ist ja keine Überraschung mehr.
Aber es ist
eine Überraschung. Ist eine genau, Überraschung. Das war auch die Überraschung für mich. Aber kommen wir das zur Überraschung. Ich habe darüber gesprochen oder geschrieben. Also, AFI, das Album heißt Sing the Sorrow und wurde 2003 auf den Markt gebracht. 55 Minuten lang. AFI heißt A Fire Inside. Das ist die Abkürzung. Ist eine US-Rockband aus Yukiya in Kalifornien. Sie gründete sich 1991 in der Highschool, unter anderem vom heute noch aktiven Frontsänger Davey Havoc. Nach dem Ende der Highschool trennte sich die Band, weil drei Bandmitglieder auf verschiedenen Colleges studieren würden. Bei einem Reunion-Gig, also ein paar Jahre später, traf sich die Band wieder und wurde begeistert von dem Publikum bejubelt. Dies war die Initialzündung, um das Studium an den Nagel zu hängen und von nun an professionell Musik zu machen. AFI waren fleißig und so wurde ihre Fangemeinde durch lange Touren, EPs und andere Veröffentlichungen immer größer. Ein weiterer Schritt in Richtung Erfolg war auch der Protégé der Offspring-Sänger Dexter Holland, der auf die Band aufmerksam wurde und sie als Vorband auf Tour nahm. Es folgte ein Label-Signing bei DreamWorks Record, was ja unter anderem von DreamWorks ist ja Steven Spielberg, ja, genau. Mit Butch Vig und Jerry Finn wurde 2003 das Album Single Sorrow eingespielt, das ihnen nennenswerten kommerziellen Erfolg in den USA, aber auch weltweit einbrachte. 2004 wurde es dann in den USA für 1 Million verkaufte Einheiten mit Platin ausgezeichnet. Sänger Davey Havoc beteuert, dass er selbst AFI seit 1998 als Rockband versteht und sich keine stilistischen Ketten in Form von Versteifung auf Hardcore oder Punkrock anlegen möchte. Werte aus der Hardcore-Szene wie Straight Edge und Vegetarismus werden von AFI immer noch hochgehalten. Ja, nun zu meiner Rezension. Johannes, Du hättest nach dem ersten Hördurchlauf von Sing the Sorrow mein fieses Lächeln sehen sollen. Ich war mir so sicher, dass ich das Ding auf kreativste Weise verreißen würde. So ziemlich alles an diesem Album passte mir nicht. Ich hörte zuerst eine Band, die einen auf Emo macht und dann einen Song wie Bleed Black rauszuhauen, der exakt den gleichen Drum-Sound wie Katrina and the Waves I'm Walking on Sunshine zu haben. Nur mit breiteren Gitarren und Emo-Gesang. Welche Band macht denn sowas und nimmt sich wirklich ernst? Ich machte aus dem Kürzel AFI Alternative für Idioten. Dann kam ich leider nicht dazu, meine initialen Gedanken auf Papier zu bringen. Bin halt als Vater sehr busy. Und schließlich hörte ich das dumme Album nochmal. Was kann ich sagen? Die Meinung drehte sich auf einmal um 180 Grad. Jeder Song ist eine einzige Hymne. Scheiß auf Schubladen. Das ist kein Emo, das ist das, was es gerade sein will. AFI halt. Klingt für mich die meiste Zeit mehr nach Punk mit Emo und Alternative Einfluss. Hier und da gibt es ganz nette Experimente mit Elektronik und Orchester. Nichts Hochtrabendes, aber dies verleiht dem Album durchaus Kontur und Besonderheit. Hervorzuheben ist auf jeden Fall nicht nur die Spielfreude der Band und die außergewöhnliche emotionale Bandbreite des Frontmanns Havoc, sondern vor allem die Produktion durch unter anderem Butch Vig, der auch Nirvana und Garbage auf den Weg gebracht hat. Dieses Album klingt einfach Sahne auf Kopfhörern. Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn es solche Alben gibt, die erst nach mehreren Durchläufen zünden, dann sind diese Alben meist gute Begleiter fürs Leben. Auf die Liste kommen The Leaving Song Part 2, Silver and Cold und Girls Not Grey. Mhm.
Ja. Ja, das freut mich extrem, weil also ich habe das Album tatsächlich ich habe es bestimmt seit über 10 Jahren gar nicht mehr gehört. Mhm. Also The Leaving Song Part 2 ist auch so in meiner immer mal wieder Playlist. Den höre ich sehr oft, sehr gerne. Toller Song. Aber das Album insgesamt hatte ich auch ewig nicht mehr gehört und war dann auch, also ich wusste ja, dass es gut war, sonst hätte ich es nicht in die Liste gepackt. Aber dass es so gut war, hatte ich dann auch nicht mehr in Erinnerung. Und ich war halt fest davon überzeugt, dass du halt auch irgendwie sagst, so prätentiöse Emo-Scheiße. Aber ist es halt nicht. Und
das hat mich irgendwie irritiert beim ersten Durchlauf. Es ist also, ich habe gedacht, so die Band weiß nicht, wohin sie will. Das ist eine Band, die nicht weiß, in welche Schublade sie wirklich genau hin will. Und dann dieses teilweise halt Elektronik und Orchester, dann das hat, dann dachte ich so, okay, die fangen kurz was an und ziehen es aber nicht so richtig durch. Ich höre halt andere Bands, die dann irgendwie so in Orchestern schwelgen und in Elektronik schwelgen. Dann wird dann bei AFI mal kurz so ein Elektronik-Fitzelchen reingebaut und das ist auch gut. Das ist auch gut gemacht. Aber dann ist das halt nur so ein kleiner Effekt und der macht das Ganze einfach bunter. So. Und darauf muss man einfach erstmal so ein bisschen umdenken. So. Und dann vor allem auch dieser Song, der so ein bisschen klingt wie Katrina and the Waves, das klingt wirklich so. Und ich dachte so, das ist doch nicht Emo, das ist doch voll gute Laune irgendwie. Also gute Laune und dann Emo-Gesang, aber es ist so,
Ja, aber
Emo ist ja auch so ein Genre. Das ist ein Scheißwort. Also nebenbei.
Ja, also es ist immer so komisch. Also das ist so, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber die Genres der 90er und der frühen 2000er, die haben, also was weiß ich, Grunge, Crossover, New Metal, Emo. Also alle Bands, die jeweils unter diese Label fallen, finde ich, klingen so unterschiedlich. Also man sagt irgendwie Grunge.
Ja.
Ja, Nirvana ist Grunge, Pearl Jam ist Grunge, Alice in Chains ist Grunge und Soundgarden sind Grunge. Das sind meiner Meinung nach Bands, die wirklich extrem unterschiedlich klingen.
Ja, aber
klingen,
das muss ich noch dazu sagen. Ich habe jetzt mir, denke ich, dankenswerterweise keine Videos von AFI angeguckt, weil ich habe das tatsächlich heute, also kurz vor unserer Aufnahme nochmal eben gemacht und ja, ich muss sagen, die Jungs sehen halt extrem nach Emo aus. Also das ist, darauf wollte ich halt hinaus, es ist wenn quasi das Flanellhemd das Markenzeichen von Grunge ist, dann ist es halt die langen schwarzen Scheitel bei Emo. Und das ist halt hier auch in der Tagesart und rein das Optische lässt natürlich einige Schubladen öffnen. Wenn ich jetzt hier das Album einfach nur gehört habe, dann war ich ein bisschen empfangsbereiter für andere Einflüsse, sag ich mal, ja. Also das Optische verwässert manchmal so ein bisschen den Eindruck.
Ja, das stimmt. Also ich neige auch echt dazu, das möglichst zu vermeiden. Also es gibt wirklich Bands und Musiker, die ich richtig gut finde, von denen ich gar keine Ahnung habe, wie sie aussehen.
Ja, ist doch gut.
Weil,
ja, nee, warum? Genau. Es warum? Ist ja Musik.
Musik ist doch genau. Cool. Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 1. Daft Punk Random Access Memories. Kommen wir erstmal zu den Band Facts, also Daft Punk an sich. Und ich habe mir extra vorher angehört, wie man die Namen ausspricht. ich hoffe, ich werde es richtig reproduzieren können. Also, Daft Punk, das französische Duo bestehend aus Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo, revolutionierte die elektronische Musik seit ihrer Gründung 1993 in Paris. Bekannt für ihre geheimnisvolle Persona mit Robotermasken, verbanden sie House, Techno, Funk und Disco zu einem unverwechselbaren Sound, der weltweit Kultstatus erreichte. Ihr Debütalbum Homework brachte Hits wie Around the World hervor und etablierte sie als Pioniere der French House Bewegung. Mit Discovery erweiterten sie ihre musikalische Palette und schufen zeitlose Klassiker wie One More Time. Ihr visuelles Flair zeigte sich in Projekten wie dem animierten Film Interstellar 5555. Das 2013 veröffentlichte Random Access Memories war ein Höhepunkt ihrer Karriere, gekrönt von Hits wie Get Lucky, und führte zu 5 Grammy Awards, einschließlich Album des Jahres. Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Genres zu fusionieren und visuelle Kunst in ihre Musik einzubinden, hat sie zu Ikonen gemacht. Im Februar 2021 kündigten Daft Punk ihre Trennung an und hinterließen aber ein Vermächtnis, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Ja.
Ja. Dann zu den Hard Facts bezüglich des Albums. Es ist erschienen am 17. Mai 2013. Es ist epische 74 Minuten und 40 Sekunden lang. Der Aufnahmezeitraum ist 2008 bis 2012, also sie haben da wirklich, wirklich lange dran gefrickelt. Es wurde unter anderem aufgenommen in den Hanson Recording Studios in Los Angeles, in den Electric Lady Studios in New York City und in den Gang Recording Studios in Paris. Das ist erschienen bei Columbia Records, Produzenten, wie schon erwähnt, ich hoffe, ich krieg's nochmal hin, Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Nile Rodgers, Giorgio Moroder und Pharrell Williams. 13 Songs enthält das Album. Gastkünstler sind unter anderem Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Julian Casablancas, Panda Bear und Paul Williams. Und wie gesagt, also es ist, ich habe es tatsächlich einfach mehr gehört und es hat mich subjektiv irgendwie paradoxerweise, weil es oft so wenig Lyrics hat und deswegen noch ein bisschen freier interpretierbar ist, hat es mich irgendwie auf einer emotionalen Ebene noch mehr berührt. Und vor allem, weil es auch schafft, dass also ich komme gleich noch in einen ordentlich geschriebenen Fließtext, aber eigentlich ist diese Art der elektronischen Musik ist ja eigentlich gar nicht meins. Und mit Disco kannst du mich ja auch jagen. Also ich habe schon Bars verlassen, weil ABBA lief. Wirklich, ich kann das einfach gar nicht. Also ich muss dann gehen. Also eigentlich dieses typische Disco-Gitarren kannst du mich echt mit jagen. Aber Daft Punk machen die so, dass die geil sind. Also, dann kommen wir mal zu meiner Review. Aber ich trinke vorher einen Schluck.
Aber Nile Rodgers, nur kurze Frage zwischendurch, wenn du was trinkst. Nile Rodgers und Le Freak, C'est Chic, kannst du auch, oder? Hast du noch nie dazu getanzt? Nein, Spaß. Du bist dazu rausgerannt aus der Disco.
Wahrscheinlich.
Okay.
Also, nee, also Disco verbinde ich halt immer hier mit, wie hieß der Typ, der auch Milli Vanilli gemacht hat, Frank Farian.
Das okay. ist halt einfach. Aber das ist eine andere Liga.
Andere, ja, das ist sowas. Das ist nicht mal der verfickte selbe Sport.
Okay, waren wir ernst.
Okay, ein Pulp Fiction Zitat pro Folge. Das ist unser neues Dogma. Also, jetzt zu meiner Review. Random Access Memories ist mehr als nur ein weiteres Album von Daft Punk. Es ist eine musikalische Odyssee, die die Essenz dessen einfängt, was Musik so kraftvoll und zeitlos macht. Das französische Duo, das bisher vor allem für seine Sample-basierten elektronischen Meisterwerke bekannt war, nimmt auf diesem Album einen anderen Weg. Obwohl sie nicht vollständig auf Samples verzichten, ist ihre Verwendung deutlich zurückgenommen, um Raum für umfangreiche Live-Instrumentierungen und Kollaborationen mit einigen der größten Namen der Musikgeschichte wie Nile Rodgers und Giorgio Moroder zu schaffen. Tracks wie Get Lucky und Lose Yourself to Dance bieten unwiderstehliche Grooves, die zum Tanzen einladen, während Touch und The Game of Love eine emotionale Tiefe erkunden, die das Menschsein als solches in den Mittelpunkt stellt. Mein absoluter Lieblingssong des Albums, Giorgio by Moroder, ist eine Hommage an den legendären italienischen Produzenten Giorgio Moroder. Durch die Verschmelzung von Moroders gesprochenen Erinnerungen über seine musikalische Karriere mit einer epischen musikalischen Landschaft, die von sanften Synthesizer-Klängen zu kraftvollem Disco-Funk wechselt, verkörpert der Track eine Zeitreise durch die elektronische Musikgeschichte. Dieser Song ist nicht nur das absolute Highlight des Albums, sondern auch ein meisterhaftes Beispiel für Daft Punks Fähigkeit, Erzählung und Innovation zu vereinen. Mein erster Song für die Liste. Die Produktion des Albums ist eine Klasse für sich. Jeder Sound, jede Melodie und jedes Arrangement wurde mit einer Präzision ausgewählt, die ihresgleichen sucht. Bongalter und Omem Christo beweisen, dass sie Meister ihres Handwerks sind, indem sie eine perfekte Balance zwischen technologischer Innovation und musikalischer Tradition finden. Der bewusste Einsatz von weniger Samples unterstreicht ihr Können und die Fähigkeit, Neues zu schaffen, statt sich auf das Altbekannte zu verlassen. Das Album ist ein kühnes Statement gegen die Wegwerfkultur in der Musik. In einer Zeit, in der digitale Produktion und Sampling allgegenwärtig sind, erinnert das Album daran, dass es die menschliche Komponente ist, die Musik wirklich zum Leben erweckt. Das Album ist ein Beweis für die transformative Kraft der Musik. Es zeigt, dass wahre Innovation oft aus der Reflexion und Neubewertung der Vergangenheit entsteht. Daft Punk haben ein Werk geschaffen, das nicht nur eine Hommage an die Musikgenres ist, die sie inspiriert haben, sondern auch ein visionärer Blick darauf, wie diese Einflüsse neu interpretiert werden können. Insgesamt ist Random Access Memories eine faszinierende musikalische Reise, die die Grenzen dessen erweitert, was in der elektronischen Musik möglich ist. Es ist ein Album, das gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Musik und eine Herausforderung an die Künstler darstellt, über das Offensichtliche hinauszudenken und das Unmögliche zu wagen. Mit seiner Mischung aus Altem und Neuem, seinem Reichtum an Emotionen und seinen kühnen musikalischen Experimenten steht Random Access Memories als ein leuchtendes Beispiel für die Möglichkeit musikalischer Kreativität und Innovation. Auf die Liste kommen neben dem bereits erwähnten Giorgio by Moroder noch Get Lucky und der Rausschmeißer Contact.
Cool. Ja. Man könnte auch andere Songs nehmen. Also ich habe.
Du kannst alle nehmen. Das ist wirklich all killer, no filler.
Das stimmt.
Und das bei fucking 74 Minuten. Also, das hat mich am meisten geflasht. Also ich habe das Album wirklich rauf und runter gehört. Und ich habe immer wieder gedacht, so manchmal auch, was, hä? Das läuft ja, es ist immer noch ein neues, das ist ja noch was Neues. Müsste nicht langsam mal wieder der erste Track kommen? Aber ohne dass es nervt.
Nee, das ist auch immer und zum Beispiel, eine Reise. Also es ist immer wieder was Neues.
Das ist eine richtige Reise.
Zu erleben und so. Und zwei Sachen wollte ich noch erwähnen. Also ich finde, beim mehrmaligen Hören. Ich habe es jetzt bisher in meinem Leben noch nicht so oft gehört, muss ich leider sagen, auch wegen der Länge, glaube ich. Aber Aber ich.
That's what she said.
Aber ich habe immer, wenn ich es gehört habe, dachte ich so, ja, Get Lucky ist natürlich ganz geil so und das ist, zündet immer. Das ist halt ein Track, den man auch ganz auf Hochzeiten spielen kann, was weiß ich. Ja. Aber ich finde, der zweite Pharrell-Song, also ich meine, über Pharrell kann man streiten, aber Lose Yourself to Dance finde ich sogar einen Ticken geiler. Also ich habe das halt gehört und dachte ich so, der kommt halt auch später, glaube ich, ein paar Tracks später, dachte ich so, Moment mal, der ist ja fast noch geiler. Also es ist eine Tagesform-Frage, Tagesform. Aber ich fand das so unglaublich, dass man so einen Track wie Get Lucky, das ist ja so ein ewiger, fast schon so ein Instant Evergreen, sag ich mal, ja.
Ja,
dass absolut, man den nochmal toppen kann und ja, oder auch der Track mit Panda Bear, der gefällt mir sehr gut. Also auch dieses Everybody Will Be Dancing mit diesen verzerrten,
ja, Stimmen. Ja, genau, das ist super. Everybody will be dancing and we do it right. Everybody will be dancing and we do it right. Everybody will be dancing and we do it right.
Das ist einfach geil. Und
ja, es ist super gut. Aber, also Lose Yourself to Dance kommt vor.
Okay. Nein, dann habe ich es falsch. Okay. Aber
ja, es ist die Nummer 6.
Aber es ist das Zweite, was ich sagen wollte, nochmal herausstellen bei deiner, ist so der Werdegang von Daft Punk. Also, diese Sache mit dieses Ding, dieses Image mit den Robotern, mhm. Von Robotern. Wegen, ja, okay, gut, bei Kraftwerk geklaut, ja, aber nee, ist ja so, aber
ja,
aber
insgesamt, also die ersten 2,5 bis 3 Alben von Daft Punk sind, das ist alles geklaut.
Ich meine das Image. Also nicht geklaut haben die sowieso, okay, bei allen. Also bei überall, aber dann halt, ja, das Amalgam quasi von allem zusammengezogen. Und das, was ich geil finde, ist halt, dass die mit ihrem letzten Album quasi wirklich dann zu Menschen werden. Also das ist das halt so,
ja,
also zumindest,
ja,
so weit zu Menschen werden, dass man sagen kann, es ist so emotionale Elektronikmucke, dass, genau, man sagen kann, okay, das ist wirklich nicht mehr zu unterscheiden, ob das jetzt vom PC kommt, ja, oder analog,
genau,
ist oder so. Ja,
ja. Also deswegen, also ich fand Daft Punk tatsächlich, also das Around the World, dieser ursprüngliche Hit, mit dem ich so ruhig begann, ey, das ging mir immer auf die Nerven. Ich mag den Song nicht. Ich finde, das ist so.
Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr monoton.
Es ist sehr monoton und es wurde dann auf dem zweiten Album, auf dem Discovery, wurde es ein bisschen besser, weil sie halt wie blöde von Musikern der 70er gesampelt haben. Und da kann man jetzt nicht von Klauen sprechen.
Nein.
Diese Musiker, die haben alle ihr Geld bekommen, ne? Das ist alles durch Sample Clearing gegangen und so weiter. Und dann haben sie ja irgendwie das dritte Album gemacht, was ja irgendwie echt gefloppt ist und auch einfach nicht besonders gut. Und dann haben sie ja wirklich lange nichts gemacht, bevor sie dann anscheinend gesagt, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Und das haben sie dann halt auf Random Access Memories getan und damit absolut recht behalten. Und ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir von Daft Punk schon alles gehört haben. Also ich glaube nicht, dass die beiden, ja, jetzt zu Hause in ihrer Villa sind und irgendwie Geld zählen.
Ja. Also ich sag mal so, wollte ich auch noch kurz erwähnen, weil du es nicht erwähnt hattest. Es ist, glaube ich, entweder dieses Jahr oder Ende letzten Jahres ist eine neue Version von Random Access Memories auf den Markt gekommen, nämlich die Drumless Version. Also quasi, okay, zu irgendeinem Jubiläum des Albums. Doch, das war 2013 erschienen. Richtig?
Ja, okay,
23 ist dann die Drumless-Version erschienen. Also man konnte quasi das Album nochmal kaufen ohne Drums. Ich habe da heute sogar nochmal kurz reingehört. Ja, es klingt halt ohne Drums. Es ist das Album ohne Drums und man hört dann aber trotzdem, ist immer interessant zu hören. Vielleicht nicht zum Kaufen unbedingt, weiß ich nicht, für die Hardcore-Fans, aber Es ist interessant zu hören, weil du hörst dann wirklich, wie viele Layers da sind. Also wie viele unglaublich, die Gitarre von Nile Rodgers hörst du viel besser raus und wie geil der spielt irgendwie teilweise. Also die Drums sind schon sehr prägnant, also wenn man das Original hört. Und dann das hörst du dann ein bisschen besser raus und dann würdigt man das auch vielleicht ein bisschen mehr, aber ansonsten ist das halt nur so ein bisschen Cashcow melken, ne? Muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, schon. Also was ich noch sagen wollte zu Get Lucky, das war mir tatsächlich nie bewusst, weil wie du schon sagst, ne, Get Lucky spielst du auf jeder Hochzeit und so. Als DJ kenne ich den Song natürlich nur auswendig, aber natürlich nur die Club- oder Radio-Version, die 3 Minuten noch was dauert. Und die ist schon super. Und ich würde auch nach wie vor, wenn ich jetzt nicht mixe, sondern einfach typisch Hochzeit, einen Song nach dem anderen spiele, dann würde ich auch nach wie vor die Version bevorzugen, weil es geht halt schneller zum nächsten Song. Falls der eine fucking Weirdo auf der Hochzeit ist, der den Song nicht mag.
Gibt's ja immer.
Das wird ihn geben. Aber die Version auf dem Album, die ist ja 6 Minuten noch was. Und die ist auch nochmal ein Ticken besser und ein Ticken anders, weil die Gitarre hört sich anders an. Ganz, also wirklich ein Müh. Und wenn man sie jetzt irgendwie so im Abstand von irgendwie ein paar Tagen oder so hört, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber weil ich halt wirklich gedacht habe, so, hey, warum klingt das anders? Was ist da los? Habe ich die halt miteinander verglichen. Und es ist schon mal eine Nuance anders. Also und das meine ich halt damit, dass die Produktion halt wirklich ihresgleichen sucht, weil die halt eine Präzision an den Tag gelegt haben, die halt komplett über allem steht.
Ja, deswegen war ich auch relativ am Anfang von, also ich glaube, nachdem du deine 3 vorgetragen hast, wo dann die Frage ist, 2 oder 1, habe ich dann auch kurz gesagt, so ich finde schon fast Daft Punk irgendwie besser produziert als Bowie. Das ist schon fast Sakrileg, sowas zu sagen. Ja, aber
ja,
Jahrzehnte dazwischen.
Selbstverständlich ist Random Access Memories besser produziert als Ziggy Stardust. Natürlich. Ja. Aber das ist halt so, wie wenn du sagst so, ja, natürlich ist ein Auto schneller als eine Kutsche. Also kannst du halt nicht vergleichen, ne? Also, und selbst die besten Produktionen aus den 70ern können halt einfach mit einer modernen, geilen Digitalproduktion, das geht halt einfach nicht. Also das können die halt einfach nicht mithalten. Das hat dann halt einen anderen Charme, aber also es gibt so, also die ältesten Aufnahmen, wo ich echt sage, okay, krass, das ist wirklich geil produziert, sind hier die Mark Knopfler-Geschichten. Dire Straits, genau. Also die sind, aber das ist auch 80er schon, ne? Also ist auch nochmal 10 Jahre nach Bowie. Also man fairerweise nicht auch vergleichen.
Auch an sich sagen, die musikalisch, nicht nur genre-technisch, sondern auch musikalisch von dem, was halt an Aufwand da betrieben wurde. Im Gegensatz zu Bowie, das ist halt eine Bandgeschichte irgendwie mehr. Das hätte der theoretisch auch live einspielen können, sag ich mal. Ja.
Wahrscheinlich.
Ist vielleicht sogar passiert, teilweise. Aber diese Geschichte bei Daft Punk ist halt viel, viel breiter. Irgendwo im Hintergrund soll man angeben, ich weiß nicht, ob du den kennst, Chili Gonzalez, der Pianist, der spielt irgendwo im Hintergrund.
Hatten wir auch schon
bei Sechs. Aber der spielt da auch noch im Hintergrund mit. Also das ist bei Daft Punk, also das ist der totale Wahnsinn, was die da an Leuten aufgefahren haben und an, wie gesagt, Layern oder Spuren, wenn man so will. Also ich weiß nicht, wie viele Spuren die da brauchten für den ganzen Kram. Aber
alle.
Genau. Ja, gut, ich bin jetzt kein Produzent, aber whatever.
Ich auch nicht. Also ich habe schon 2, 3 Songs mal produziert, aber das zählt nicht. Ja, hier Punk. Wie hieß das Ding? Nee, ja gut, einmal das, aber hier, ich habe doch das Jingle, was hier immer läuft, vor der, das habe ich ja selber gemacht mit FL Studio, ich weiß es aber gar nicht mehr.
Du erzählst mir jetzt erst.
So. so alles zusammengeklicke. Also ich kann keine wirklichen Songs schreiben, aber ich glaube, wenn ich genug Zeit hätte und so, dann könnte ich mich in manches reinarbeiten. Also also ganz ehrlich, so es stimmt ja auch bei jedem. Also wenn der Zeit. Ja, genau, also das stimmt ja auch bei jedem. Also, okay, nicht bei jedem. Also jetzt so, weiß ich nicht, so jemand wie Forrest Gump nicht. Wow. Aber der, es ist ja wirklich so, dass der normal durchschnittlich begabte Mensch, wenn er gib ihm Zeit und gib ihm Geld, dann kriegt er das ja, schon.
Jetzt mache ich mal einen krassen Übergang. Ich bin froh, dass ich fähig bin, überhaupt ein Glas zu öffnen.
Genau, dazu wollte ich auch.
Da habe ich genug Zeit, das ja. zu lernen. Genau, ja. Deutschland.
Ja. So, wir kommen jetzt zur Ziehung für die nächste Folge. Die nächste Folge wird in 2 Wochen erscheinen. Markus und ich müssen gleich noch bequatschen, an welchem Wochentag wir denn immer veröffentlichen. Aber wenn ihr die Folge gehört habt, dann wisst ihr, welcher Tag es gewesen sein wird. Genau. Okay. Also, ich hab mein Glas auch schon offen. Du hast als erster vorgestellt, dann würde ich sagen, ich ziehe mal als erster. So, was habe ich hier? White Stripes, Elephant. Ah, cool. Hatten wir das nicht schon?
Weil ich glaube, du hast das und ich musste das.
Ein Album von White Stripes hatten wir schon. Warte, ich guck nach. Aber ich glaube, das war White Blood Cells, oder?
Nee, also da bin ich. Also ich hatte White Blood Cells definitiv nicht. Und ich hatte, für dich meine ich, und ich hatte es selber auch noch nicht gehört. Also besser.
Also, warte kurz, ich schaue nach. Also, The White Stripes, Elephant, doch, hatten wir schon. Hattest du von mir gezogen? Ja,
genau. Sollen wir es dann knicken oder was? Ja, dann können wir knicken.
Ja, aber ist ja schon, wir haben es schon besprochen.
Dann schmeiß weg. Dann nehmen wir die nächste. Ja. Eine Niete quasi. Ja, haben wir lange nicht mehr gehabt.
Ja. Soll ich eine neue aus dem Glas ziehen oder willst du von deinen Ausweichalben?
Nee, also ziehen wir aus dem Glas. Einfach.
Okay, alles klar. Da hatten wir es doch eben von Kraftwerk, die Menschmaschine.
Schön, der direkte Vergleich, ja.
Sehr gut, okay.
Was hast du? Ja, ich habe hier auch was sehr Schönes. The Hives, Veni Vidi Vicious.
Ah, sehr gut. Klassiker. Okay, weiter geht's. Okay, das sagt mir gar nichts. Yaysayer, Fragrant World. Was ist das?
Indie-Pop mit ein bisschen Elektro-Einfluss. Ganz leichten Elektro-Einfluss. Ja.
Okay.
Indie. Nee, Rock kann man sich nennen. Pop. So, ja. Ich habe hier Ignite Our Darkest Days.
Sehr gut. Ich schreibe mir hier kurz nur, was du gezogen hast, damit ich das Darkest Days. Sehr gut. Der Sänger hat leider zwischenzeitlich ein bisschen den Verstand verloren, deswegen hat die Band mittlerweile auch einen neuen, der auch sehr gut ist. Aber das soll uns für den Moment nicht stören. Ja,
die Pilze, ne?
Okay.
Keine Ahnung.
Dann muss ich jetzt nochmal ziehen. So. Ah, sehr schön. Talking Heads, Remain in Light.
Ja.
Ja. Wie heißt der Typ nochmal? Der hat immer so große Anzüge getragen. Wie heißt er nochmal?
David Byrne,
genau. Ich liebe sehr viele einzelne Songs von den Talking Heads. Also das Once in a Lifetime, Things Not Going Underway, and you have a beautiful wife and a beautiful car. Finde ich super.
Psycho Killer aber kennst du auch.
Ich kann mir gut. Ja, Psycho Killer, ein bisschen cheesy, aber ja. Okay, dann habe ich jetzt 3.
Und ich habe noch 1-2 gefährliches Halbwissen, mal wieder Hip-Hop.
Ja, Runde. Geil.
Ja.
Ja, da muss ich dir später noch einen Link schicken. Das Ding gibt's nicht auf Spotify, aber es gibt's auf YouTube Music.
Ja, dann auf YouTube gibt's das. Irgendwie.
Ich vermute, hat irgendwas mit Samples zu tun.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen. Okay, cool. Ja, dann, das werdet ihr gar nicht mitgekriegt haben, aber wir hatten hier bei der Aufnahme der Folge diverse technische Probleme. Wir nehmen hier mit Riverside auf, heißt diese Studio-Software. Werdet bitte besser. Also das war jetzt nicht so geil. Deswegen wird der Schnitt mich dezent in den Wahnsinn treiben. Wie gesagt, wenn ich alles richtig mache, werdet ihr davon gar nichts mitgekriegt haben. Aber das ist ja so, wenn man alles richtig macht, dann wissen die Leute gar nicht, dass man was gemacht hat.
Ja.
Und das stört mich ein bisschen. Deswegen will ich das gesagt haben.
Ja, also es gibt auch Konkurrenz, Leute, cool. Ne? Riverside. Es gibt auch, ich glaube, so eine Software nennt sich Smoke Signal oder so. Ja. Geil.
Ja, also es ist irgendwie so meh.
Ja.
Und vor allem, also wir haben Geld ausgegeben. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier die Full-Version.
Ja, deswegen,
naja. Genau, jetzt sind wir arm. Okay, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Die nächste Folge kommt dann in 2 Wochen. Abonniert uns, erzählt euren Freunden von uns. Wenn ihr das hier sehr schlimm empfunden habt, dann erzählt euren Feinden von uns.
Und, ja, nochmal ein Danke an Hennes Bender.
Ja,
für,
ja vielen Dank an Hennes, genau, ja. Super cool. Und bis jetzt zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6ausdemglas@gmail.com. Auf Wiederhören!